Wem versuche ich eigentlich zu gefallen? Warum ist es mir so wichtig, darüber nachzudenken, was andere Leute über mich denken? Und wenn ich feststelle, dass sie gut über mich denken, geht es mir gut. Und wenn ich feststelle, dass sie schlecht über mich denken, bin ich total down. Warum bekommen Menschen so viel Raum in meinem Leben? Wieso lasse ich es mir von meinem persönlichen Wohlergehen oder mache ich so sehr abhängig davon, was andere Menschen über mich denken? Ich finde das sehr, sehr nachdenkenswerte Fragen. Ich möchte mit uns heute Morgen über Gehorsam sprechen. Ich glaube, dass der Gehorsam eines der wesentlichen Merkmale im Leben eines Jüngers ist. Dass wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und gleichzeitig, wenn ich über den Begriff Gehorsam nachdenke, wird mir bewusst, dass es ein ziemlich sperriger Begriff ist, ziemlich besetzter Begriff. Denn wenn ich zum Beispiel oder in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem das Wort meiner Eltern Gesetz war, wo der Tellerrand meiner Eltern auch gleichzeitig mein eigener Tellerrand war, und es immer verboten war, über den Tellerrand hinauszuschauen, denn da war ja die böse weite Welt, also bleibt man schön in der Mitte, gell, und ja nicht über den Tellerrand sehen. Und wenn dieser Tellerrand auch noch ein religiöser, konservativer Tellerrand war, dann hört sich der Begriff Gehorsam so an, als würde man mit einer quietschenden Kreide an der Tafel schreiben, während man auf so Aluminiumpapier kaut. Also ziemlich ekelhaft. Aber für die Bibel ist das Thema Gehorsam ein echtes Thema, ein wirkliches Thema. Hast du gewusst, dass die Bibel ca. 103 Mal direkt über den Begriff des Gehorsams spricht? Und wenn du die Bibelstellen, die das Prinzip des Gehorsams indirekt thematisieren, mitzählst, das sind Begriffe wie zum Beispiel halten, befolgen oder tun, was Gott gebietet, kommt man auf über 300 Stellen, je nach Übersetzung. Und all diese Bibelstellen thematisieren drei Ebenen des Gehorsams. Die erste Ebene, der Gehorsam gegenüber Gott, dann der Gehorsam gegenüber menschlichen Autoritäten und dann gegenüber geistlichen Prinzipien, Reich Gottes Prinzipien. Ich glaube, dass Gott uns, ich habe das schon öfters erwähnt, so ein geistliches Waffenarsenal mitgegeben hat. Wenn du es pazifistischer brauchst, dann kannst du auch irgendwie von Geschenken sprechen. Und in unser Waffenarsenal oder in unser Geschenkearsenal, je nachdem, sind da zum Beispiel Dinge drin wie die Dankbarkeit und die Vergebung. Das sind Waffen, das sind Geschenke. Warum? Weil die Dankbarkeit und die Vergebung mir die Dinge zurückholen, die während der Undankbarkeit oder der Unvergebenheit verloren gegangen sind. Sachen wie Frieden, Freude, Liebe, all diese Dinge gehen verloren. Die Dankbarkeit und die Vergebung holen mir diese Dinge zurück. Eine weitere Waffe ist die Buße, die Gott mir gegeben hat. Warum die Buße? Weil die Buße mir garantiert, egal wie weit ich mich entfernt habe von Gott, dass ich immer, immer zu Gott zurückkommen kann. Und der Gehorsam ist die Waffe, die sicherstellt, dass ich beständig im Hause des Herrn bleibe. Dass ich mich erst gar nicht davon entferne. Und ich finde, wir dürfen lernen, als Christen, als Jünger Jesu, mit diesen Waffen auch umzugehen. Weil wenn ich die nicht gelernt habe, wird einfach das Leben in der Jüngerschaft, in der Beziehung mit Christus immer das sein, was ich mir wünsche, aber nicht wirklich das, was ich auch zutiefst erlebe. Ich glaube, wenn es etwas gibt, das unser Leben nachhaltig beeinflusst, dann ist es das, dass wir tun, was Gott uns aufgetragen hat. Dass wir ihm vertrauen, dass wir gehorsam sind, ohne davon etwas zu wissen, ohne die kommenden Details zu verstehen. Und ich glaube, dass wir nicht im Ansatz eine Ahnung davon haben, was Gott durch so einen Moment des Gehorsams in unserem Leben bewirken könnte. Denn ich weiß nicht, ob du auch schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass Gott in deinem Leben zu dir oder durch seinen Geist gesprochen hat und dich aufgefordert hat, etwas zu sagen, etwas zu tun und etwas zu geben und du daraufhin etwas gesagt, etwas getan oder etwas gegeben hast. Und dann schaust du zurück und denkst, wow, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass Gott durch diesen einen Moment des Gehorsams wirklich das in meinem Leben auch umgesetzt hat. Und dann gibt es unglücklicherweise, wir kennen diese Momente wahrscheinlich auch, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass Gott uns zu etwas aufgefordert hat, etwas zu geben, zu sagen oder zu tun und wir einfach gekniffen haben. Warum? Weil wir nicht alle Details kannten, weil wir Angst hatten, weil wir nicht verstanden haben, warum wir diese Dinge tun sollten. Und wenn wir dann zurückschauen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, fragen wir uns, Mann, was habe ich verpasst? Hätte ich doch Gott vertraut in diesem Moment meines Lebens, was hätte Gott durch mich tun können, wenn ich ihm doch ein bisschen mehr vertraut hätte? Und ich möchte mit euch mal so zwei kurze Zeugnisse oder zwei Berichte, das eine ist eigentlich gar kein Zeugnis, erzählen, wie ich das erlebt habe. Einmal, wo ich echt gekniffen habe und einmal, wo ich glücklicherweise einfach doch den Mut gefunden habe, einfach gehorsam zu sein. Die erste Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, das war für mich sozusagen das Maximum an Herausforderungen, zu dem Gott mich aufgefordert hat. Ich war damals in Erzhausen noch in der Kandidatenausbildung, in der Pastorenausbildung und war auf dem Rückweg und in Darmstadt musste ich umsteigen, um meinen Anschlusszug zu erwischen, hatte noch ein bisschen Zeit und war dann im McDonald's. Und während ich auf mein Essen warte, sehe ich so ein Pärchen, wahrscheinlich Ende 30, ziemlich verliebt wirkend reinkommen und setzen sich gegenüber an den Tisch. Und irgendwie hatte ich so das Gespür, mit denen stimmt irgendwas nicht. Ich konnte es gar nicht so richtig ergreifen, aber es war wie sozusagen Erkenntnis in dieser Situation. Und der Gedanke war folgender: Ich dachte, er ist ein Familienvater und betrügt gerade seine Frau mit dieser Frau. Das war der Gedanke, der kam. Also ziemlich herausfordernd, oder? Ziemlich crazy. Aber was wirklich crazy war, als ich innerlich diesen Druck verspürte, zu dem hinzugehen und ihm das zu sagen. Das war Druck. Und ihr kennt das vielleicht, du bist so herausgefordert und dann fangen die großen Diskussionen an mit Gott. Und denkst, Gott, ich kann doch da nicht hingehen, unmöglich. Ich schaue die Statur von dem Typen an und frage mich, hey, wenn ich da hingehe und der auf mich losgeht, könnte ich es mit dem aufnehmen? Oder verprügelt er mich? Und du fängst an zu diskutieren und denkst, oh komm, Mann, das geht doch nicht. Und wisst ihr was, ich habe gekniffen. Das war für mich einfach too much, weil ich dachte, was für ein verrückter Gedanke. Aber ich denke schon mal richtig Blödsinn im Alltag. Aber das war schon echt sozusagen Champions League Niveau an dummes Denken. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und ich bin zurück und habe für sie gebetet. Ich sage, Herr, wenn das so ist, bewahr doch bitte die Familie. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Und dann schaust du zurück bis heute und denkst, Mann, hey, oh, hätte ich es doch gemacht. Weil dann hätte ich was in der Vita, wo ich denke, wow, da kann ich so stolz drauf sein. Auch wenn ich ein blaues Auge bekommen hätte. Ich habe mich getraut, aber was soll ich sagen? Chance vorbei. Und ob es so war oder nicht so war, werde ich vielleicht im Himmel erst erfahren. Und manchmal fragt man sich, warum soll man eigentlich so dummes Zeug tun, zu dem Gott einem auffordert? Und wisst ihr warum? Weil es Gott gesagt hat. Ganz einfach. Und ohne Antwort, ohne Begründung, weil es Gott gesagt hat. Es gab aber noch eine andere Geschichte. Ich will da nicht so blöd dastehen jetzt. Also muss ich noch was Positives erzählen. Wo ich echt auch stolz war in meinem Glaubensleben. Also stolz nicht auf mich, sondern einfach zurückblicken und sagen, wow, oh, der Herr ist einfach gut. Ich habe damals die Ausbildung als Altenpfleger gemacht. Ich war in einem großen Haus mit 5 Stockwerken und wir waren 5 Auszubildende und wir mussten während der Ausbildung immer wieder die Stockwerke wechseln. Und im letzten Ausbildungsjahr mussten wir aber fest auf einer Station das letzte Ausbildungsjahr verbringen. Und es gab 4 Stationen, die waren echt okay, gut. Aber es gab so eine Station, da herrschte ein Stationsdrache, eine Frau, eine unfassbare, autoritäre Frau, eine Cholerikerin. Ich habe die nie erlebt, dass sie irgendwann was Normales sagen konnte. Die hat irgendwie immer geschrien oder geschimpft. Es war furchtbar. Und für uns Auszubildende war klar, wer dorthin muss, für den wird es der absolute Albtraum sein. Und deswegen sagten wir uns, wir losen aus. In der Woche, in der wir ausgelost haben, war aber eine andere Auszubildende und ich, wir waren krank in dieser Woche. Und die anderen 3 voll fies, die haben sich schon ausgelost und natürlich ja alle 3 Stationen gewählt, die ganz gut waren. Also war noch eben Stock 2, wo dieser Stationsdrache herrschte, übrig und ich glaube das Erdgeschoss oder so. Die 2 Möglichkeiten. Ne? Und dann waren eben wir, diese Ausbildungskollegin und ich wieder da und wir haben sozusagen unter uns jetzt diese 2 Stationen ausgelost und Leute, ich habe gebetet, wie ich noch nie gebetet habe. Ich sage, Herr, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Und was soll ich sagen? Ich glücklicher, ich habe das Richtige losgezogen. Ich musste dort ins Erdgeschoss und nicht zu dieser Frau oder dieser Stationsleiterin, die da so schrecklich war. Und die Ausbildungskollegin hat angefangen zu weinen, nein, ich will da nicht hin. Und ich habe halt gedacht, ja, was soll ich da sagen? Wenn der Herr lost, dann lost er halt. Da kann ich auch nichts dafür. So ist halt der Herr. Ja, Apostelgeschichte, ihr wisst ja, der 12. Apostel, Jünger, der wurde gewählt, der wurde gelost. Und ich bin am Abend und putze mein Auto Und dann höre ich diese bescheuerte Stimme, also im ersten, ich will, dass du auf die Station gehst. Und auch da wieder, was für ein bescheuerter Gedanke. Satan, weiche von mir. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, aber würde der Teufel von mir verlangen, dass ich mich sozusagen fast schon opfer für jemand anders? Wahrscheinlich nicht, oder? Das muss wahrscheinlich schon vom Herrn kommen. Und auch da, oh, wie lange habe ich diskutiert. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, okay, komm, ich mach's. Ich habe es ihr gesagt, die hat sich total gefreut, hat sich mir um den Hals geschmissen und so, es war alles gut. Ja, was soll ich sagen, das Jahr war echt schrecklich, das war echt schrecklich. Da gab es nicht irgendwo einen Moment, wo ich sagen könnte, okay, es hat sich total gelohnt, es hat sich völlig verändert. Nee, es war schrecklich. Aber es gab so eine Sache, wenn ich zurückschaue. Und manchmal schaust du erst Jahre später auf Dinge zurück und dann verstehst du, warum Gott wollte, dass du diese Dinge machst. Ich war damals jemand, der unfassbar menschengefällig war. Jemand, der keine eigene Meinung hatte. Ich habe mich unfassbar schwer getan, mal gegenüber zu sein zu anderen Menschen. Ne? Und das war echt schlimm. Wenn mich jemand was gefragt hatte, konnte ich nicht Nein sagen. Das war schrecklich. Aber in dieser Zeit habe ich was ganz, ganz Wichtiges gelernt, mich einer Frau zu stellen, die unfassbar autoritär und cholerisch war. Und ich weiß noch, nach ein paar Wochen habe ich das erste Mal die Tür vom Dienstzimmer zugemacht, weil ich so sauer war. Und ich habe angefangen mit der zu diskutieren und gesagt, ja, pass mal auf, in Zukunft wirst du anders mit mir umgehen. Und dann gehst du raus und denkst, wow, ich konnte nicht glauben, dass ich sowas gesagt habe. Aber es war ganz, ganz wichtig, einfach in dieser Zeit etwas zu lernen. Damals war für mich noch nicht klar, dass ich Pastor werde. Aber für Gott war es, glaube ich, klar. Und weißt du, wenn du Verantwortung für Menschen hast und trägst und gleichzeitig menschengefällig bist, ist es eine unfassbar schlechte Kombination. Das geht nicht. Und was war mein Learning? Manchmal wissen wir nicht, wie es ausgeht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gehorsam sein sollen und müssen. Und das war mein Learning. Manchmal erscheint so Gehorsam völlig blöd, aber die Sache mit dem Gehorsam beweist mir so einen Gedanken, nämlich, dass man nicht alles vollständig verstehen muss, um Gott zu vertrauen. Ich brauche nicht jedes einzelne Detail, es muss nicht alles ausgebügelt sein. Ich muss nicht wissen, wie es endet, wenn ich doch weiß, dass Gott von Anfang an da ist. Und ich möchte dir eine Sache versprechen, wenn du mit Gott ganze Sache machen möchtest, dann werden solche Momente des Gehorsams auch in deinem Leben auf dich zukommen. Gott wird dich auffordern, durch sein Wort oder im Gebet, durch jemand anderen, irgendwas Verrücktes zu tun. Und du kennst nicht alle Einzelheiten, du kennst nicht alle Details. Und er wird dich in einem Maße herausfordern, ihm zu vertrauen, dass dein Verstand völlig übersteigt. Beispielsweise das Thema Partnerschaft hatten wir uns letzte Woche oder letztes Jahr angeschaut. Das Thema Partner, weil du datest jemanden und du weißt, okay, diese Person, die ist nicht richtig gut für mich, aber irgendwie bin ich verliebt und Gott sagt, hey, pass mal auf, trenn dich von dieser Person, was tust du, was machst du? Da hast du die Wahl. Wir haben Gaben von Gott bekommen. Und was ist, wenn Gott zu mir sagt, hey, ich möchte, dass du deine Gaben, dein Potenzial einsetzt und das förderst, aber du einfach sagst, naja, ich habe keine Zeit. Was machst du? Gott fordert dich auf, etwas zu geben, finanziell zu geben, jemanden zu segnen. Und du denkst, ja, aber es ist gerade eng, da wollte ich doch mein Geld für das lieber ausgeben. Was tun wir? Oder Gottes Wort dringt in dein Herz, das dich daran erinnert, dass du anderen auf die gleiche Art und Weise vergeben sollst, wie dir vergeben wurde, aber in dir steigt nichts als Groll und Zorn auf. Und Gott sagt, hey, ich will, dass du vergibst. Was tust du? Weißt du, du musst eine Wahl treffen. Und ich möchte uns daran erinnern, dass Vertrauen und Gehorsam in unserer Verantwortung liegt. Nicht in Gottes Verantwortung, das ist meine Verantwortung. Das bedeutet, Gott fordert mich zu etwas auf und ich vertraue ihm die Ergebnisse an, obwohl ich nicht das Ende sehe. Weißt du, viele Christen, lasst sie uns mal Kulturchristen nennen, sind weit über das Maß an ihrem Gehorsam hinausgebildet. Mit anderen Worten, sie verfügen über all dieses Kopfwissen, aber bringen nicht ansatzweise die Anwendung dieses Wissens auf die Straße. Und sagen, fütter mich, fütter mich, fütter mich, gib mir, gib mir, gib mir. Ich würde sagen, die meisten von uns müssen nicht mehr wissen, sondern die meisten von uns müssen mehr tun von dem, was sie bereits wissen. Und es ist immer leicht, Gott zu gehorchen, wenn das Ergebnis keine Opfer fordert. Aber die Herausforderung beim Lebensstil des Gehorsams besteht darin, dass du mit Dingen konfrontiert wirst, die du einfach nicht erklären kannst. Es werden Dinge auf dich zukommen, die nicht so gelaufen sind, wie du es vielleicht erwartet hättest. Gott ist kein Spielautomat, das wissen wir. wo ich auf der einen Seite Geld rauswerfe und da unten kommt dann irgendwie das gewünschte Ergebnis raus. Gehorsam darf niemals an das gewünschte Ergebnis gebunden sein. Und es ist immer so leicht, in die Falle zu tappen und zu denken, naja Gott, wenn du mir sagst, wie es ausgeht, wenn du mir das gibst, na dann bin ich gehorsam. Das ist einfach. Und wisst ihr, Gott ist ein Gott der Belohnung, ganz klar. Aber manchmal muss ich gehorchen und trotzdem entwickeln sich die Dinge nicht so, wie ich mir das erwarte oder wünschen würde. Und die Frage ist, was mache ich? Schaut mal, als das Volk Israel damals vor dem verheißenen Land stande, zum ersten Mal, schickten sie 12 Kundschafter, um das Land auszukundschaften. Sie kamen zurück, 10 von ihnen sagten, unmöglich, das schaffen wir niemals, keine Chance. 2 von ihnen, Josua und Kaleb, sagten, doch, wir schaffen das. Warum schaffen wir das? Weil Gott uns dieses Land verheißen hat. Das heißt, Gott hat uns dieses Land versprochen und was Gott verheißt, was Gott verspricht, das wird erhalten, weil wir einen unfassbar treuen Gott haben. Und trotzdem sagten die anderen, nee, wir machen es lieber nicht. Was ich damit sagen möchte, Gott wird all seine Verheißungen halten, all seine Versprechungen, aber er ist nicht dazu verpflichtet, unser Potenzial zu erfüllen. Das müssen wir selber tun. Wir sind dafür verantwortlich, unser Potenzial, das Gott uns gegeben hat, zu erfüllen. Zu sagen, ich mach's Gott, wenn du mir sagst, wie es ausgeht, das ist easy. Aber Gott ist mir nichts schuldig. Gott ist mir nichts schuldig. Keine einzige Erklärung, weil er alles schon getan hat. Ich glaube, eine Sache, warum Gehorsam so schwer fällt, ich habe es vorher schon kurz angekündigt in dem Zeugnis, ist die Menschenfurcht, die Menschengefälligkeit. Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr tut eure religiösen Werke öffentlich, damit jeder euch sehen kann, weil ihr die Ehre bei den Menschen sucht. In Johannes 5 drückt er das ein bisschen anders aus und sagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr die Ehre voneinander nehmt? Wie soll denn das gehen? Mit anderen Worten, der Hunger nach Anerkennung und Ehre bei den Menschen untergräbt den Glauben. Es gibt Menschen, die leben so, als würden sie ihre Belohnung schon hier auf Erden bekommen haben. Ihre ganze Belohnung. Aber was wir in der Bibel sehen, dass wir erst am Ende belohnt werden für alles. Erst am Ende wird abgerechnet werden. Und ich glaube, unser größter Lohn im Himmel, unser größter Schatz würde sein, wenn wir zurückschauen und denken, Mensch, irgendwie, hey, ich wurde abgelehnt und eigentlich hätte ich gefeiert werden sollen. Das ist wie so ein Schatz, den ich in der Hand halte, wenn ich im Himmel bin. Ich glaube, die großartigsten Momente, für die wir im Himmel dankbar sein werden, sind die Momente, an denen wir zurückdenken, Momente, in denen wir geehrt werden sollten, stattdessen aber ignoriert wurden. Ich glaube, dass wir gemeinsam jedes Mal dankbar dafür sein werden, wenn uns jemand übergangen hat, wenn es vielleicht Zeit für eine Beförderung war, als es Zeit für eine Anerkennung war. Denn in diesen Momenten, glaube ich, entschädigt Gott uns für alles, was wir hier zu Lebzeiten verpasst haben. Die größte Belohnung wird uns in diesen Momenten zuteil werden, für die wir hier zu Lebzeiten auf Erden nicht belohnt wurden. Es wird Dinge geben, zu denen wird Gott dich und mich auffordern, für die wir hier zu Lebzeiten auf Erden keine Belohnung erhalten werden. Wir werden nicht die gewünschten Ergebnisse sehen. Und die Frage ist immer, was tun wir? Sind wir gehorsam oder eher nicht? Ich glaube, dass der Entzug von Lob und Anerkennung und Ehre Gott im Leben eines Jüngers ganz bewusst mit einbaut, weil er möchte, dass wir uns von ihm abhängig machen. Das bedeutet nicht, dass uns das egal ist, was Menschen sagen. Es gibt auch menschliche Autoritäten. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber ich glaube, erst wenn ich frei bin von Menschenfurcht, wenn ich frei bin von der Sucht, anderen Menschen gefallen zu wollen, kann ich ganz in das Leben eintauchen, in das Leben des Gehorsams, das Gott von mir fordert, weil er wird mich auffordern, etwas zu tun, was vielleicht auch manchmal gegen Menschen geht. Wenn ich aber so sehr abhängig von Menschen bin, werde ich das niemals tun werden. Der Lebensstil des Gehorsams gibt mir nicht immer das Ergebnis, was ich mir hier und jetzt wünsche. Und wisst ihr auch warum? Weil Gott, glaube ich, weiß, was ich jetzt brauche und Gott weiß, was ich dann brauchen werde. Wisst ihr, es ist nicht der Gehorsam für etwas. Es ist nicht, dass ich sage, ich werde das hier geben, damit ich das erhalten kann. Es ist vielmehr das, dass ich mich dem Herrn hingebe, weil es mein höchstes Vergnügen, mein höchstes Verlangen im Leben darin besteht, dem zu gehorchen, der der rechtmäßige Herr über alles ist, was existiert. Deswegen bin ich gehorsam. Wir biegen auf die Zielgerade ein der Predigt. Mein letzter Punkt. Mein und dein Gehorsam ist ansteckend. Mein Gehorsam wirkt sich auch immer auf andere Menschen aus. Und dazu möchte ich mit euch kurz ins Alte Testament gehen, und zwar die Geschichte von Jonathan, dem Sohn von König Saul und seinem Waffenträger. Eine bizarre und gigantische Geschichte zugleich. Die beiden sind alleine unterwegs, steht im 1. Samuel 14. Sie stehen auf einer Anhöhe und sehen über die Schlucht auf die andere Seite der Hügelgruppe und sehen dort die Armee der Philister. Die Philister waren damals in Israel eingefallen und dominierten das Volk militärisch und haben es grausam unterdrückt. Diese Zeit galt als eine Zeit in Israel des großen Glaubensabfalls. Und dort stehen es also Jonathan und sein Waffenträger. Der Waffenträger ist derjenige, der die Ausrüstung getragen hat, also die Waffen, Schwerter und so weiter. Und dann sagt Jonathan zu seinem Waffenträger: Ich denke, wir könnten es mit dieser Armee aufnehmen. Und der Waffenträger sagt: Ja, wieso nicht? Komm, machen wir es. Also zwei mit einem total verrückten Plan. Genauer gesagt war es wahrscheinlich einer der schlechtesten militärischen Pläne in der Menschheitsgeschichte. Es sei denn, Gott ist mit dabei. Und in diesem Fall war Gott mit dabei. Und Jonathan sagt: Ich werde auf den Hügel da drüben gehen und mich bemerkbar machen. Und wenn die dann zu uns sagen, komm zu uns herauf, dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hand gegeben hat. Warum ist es eine schlechte militärische Strategie? Nun, zunächst müssen wir sehen, dass dort eine Armee ist, der Philister. Und dort haben wir zwei Leute, Jonathan und sein Waffenträger. Und wenn die Philister sagen, kommt uns herüber, bedeutet das, dass die auf Händen und Knien auf einen Berg kraxeln müssen, auf eine wartende Armee zu. Ist es ein guter Plan? Schlechter Plan, oder? Und Jonathan sagt, wenn sie uns auffordern, nach oben zu kommen, werden wir dort hinaufsteigen. Also, Gott gibt sie uns in die Hand. Jonathan winkt und die Philister sagen, oh, seht mal. Und sie fangen an, sie zu verspotten und sagen, hey, kommt zu uns herauf, wir wollen euch etwas zeigen. Wie blöd ist denn das? Kennt ihr das? In der Kindheit gab es immer ein paar Jugendliche, die mich immer gepiesackt haben. Kennt ihr das in der Schule oder sonst irgendwo? Einmal zum Beispiel, kann ich mich erinnern, da waren wir irgendwie in der Nähe von so einem Bach, da waren die dann eben auch und einer sagt, guck mal, was da im Bach schwimmt und ich gehe runter und dann schluckt er mich ins Wasser rein. Also voll fies. Also solche Leute gab es. Was ich damit sagen möchte, wenn größere Leute sagen, komm, ich will dir was zeigen, dann ging das noch nie gut aus und auch so in der Geschichte. Also das war sozusagen jetzt der Moment, in dem sich Jonathan und sein Waffenträger befinden. Ne? Die Armee ruft, kommt drauf, wir wollen euch etwas zeigen. Und Jonathan ist so dermaßen ermutigt, wie man nur ermutigt sein kann, obwohl er überhaupt keinen Grund dazu gehabt hätte, ermutigt zu sein. Obwohl die Umstände nicht danach aussahen, war Jonathan gehorsam. Und wenn Gott dabei ist, kann ich ihm die Ergebnisse anvertrauen. Und so berichtet die Bibel, dass sie auf Händen und Knien zu dieser wartenden Armee hinaufkrabbelten. Und als sie näher kommen, schlägt sie der Herr alle. Wie schlägt sie der Herr? Der Waffenträger vergisst jetzt, wer hier der Soldat ist. Der Waffenträger zückt jetzt das Schwert von Jonathan und macht die alle kalt. Der tickt völlig aus und bringt die alle um. Also eine völlig bizarre Geschichte. Sie tragen einen überwältigenden Sieg davon. Durch einen gut durchdachten Plan, durch den Mut und den Gehorsam eines einzelnen Menschen. Aber damit endet die Geschichte nicht. Ich habe es gerade eben gesagt, Israel befand sich in einer Zeit furchtbaren Glaubensabfalls. Und in der Bibel in 1. Samuel 14 heißt es, dass einige von ihnen sich so sehr versündigt hatten, dass sie ihre Identität als Israeliten verließen und sich den Philistern anschlossen. Ihre Sprache lernten, ihre Kleidung trugen, in ihrer Armee kämpften und zu sein versuchten, was sie ihrer Identität nach nicht waren. Wir haben ja wieder das Prinzip von Menschengefälligkeit. Aus Angst, ich könnte blöd dastehen, verlasse ich meine eigenen Überzeugungen und meine Werte und passe mich den anderen an. Aber es heißt in der Geschichte weiter, als diese von Angst besetzten Menschen von Jonathans Mut hörten, als sie die Geschichte von seinem Gehorsam hörten, erwachte etwas in ihnen. Stell dir mal dieses Bild vor. Du zählst zur Armee der Philister und du hörst die Geschichte vom radikalen Mut, vom radikalen Gehorsam und fängst an, deine philistischen Gewänder abzulegen. Du fängst an, deine philistische Identität abzulegen. Und es heißt, dass sie so sehr ermutigt waren, dass sie losrannten, zu den Waffen griffen und sich den Israeliten im Kampf anzuschließen. Sie verließen die Lüge, um die Wahrheit anzunehmen, weil sie von dem Gehorsam eines einzelnen Menschen gehört hatten. Gehorsam wird sich niemals nur auf dich auswirken, auf deine Beziehung mit Jesus, sondern auch immer auf andere Menschen. Die Geschichte ist aber immer noch nicht zu Ende. Es gibt noch einen weiteren Teil. Es heißt, dass nicht nur einige Israeliten der Armee der Philister sich angeschlossen haben, sondern dass es tatsächlich eine Gruppe von Menschen gab, die nicht den Mut hatten, sich irgendjemanden anzuschließen, weil sie solche Angst hatten, weil sie regelrecht gelähmt waren vor Angst. Es heißt, dass sie hingingen und sich in den Bergen versteckten, in den Höhlen von Ephraim. Sie identifizierten sich nicht länger mit ihrem eigenen Volk, mit den Israeliten. Sie identifizierten sich nicht mehr mit den Philistern, sondern sie hatten solche Angst, dass sie sich für überhaupt nichts mehr einsetzten. Und so gibt es Menschen, die so sehr mit Angst geplagt sind, dass sie regelrecht gelähmt sind, lebensunfähig sind. Und sie versteckten sich und irgendwie hat sich die frohe Kunde schnell herumgesprochen. Und es heißt, die Leute trugen diese Kunde in die Ritzen und Spalten des Gebirge Ephraim. Und sie fanden diese von Angst geplagten Menschen. Und sie hörten die Geschichte von Jonathans Mut und dem Mut des Waffenträgers und von ihrem radikalen Gehorsam. Und es heißt, da verließen sie ihre Verstecke. Sie waren so sehr ermutigt, griffen zu den Waffen und schlossen sich der Armee der Israeliten im Kampf gegen die Philister an. Sie haben sich der Bewegung nicht nur politisch angeschlossen, sondern sie setzten ihr Leben aufs Spiel, wovon sie wussten, dafür sind wir geboren worden. Das ist unsere Identität. Das bedeutet, Jonathans Gehorsam schuf ein Gefühl der Identität in denen, die in Furcht gebunden waren. Durch den Gehorsam eines einzelnen Menschen. Angst kann niemanden niederhalten, der weiß, wer er ist. Angst kann niemanden niederhalten, niemanden zurückhalten, der weiß, zu was Gott ihm gemacht hat. Und das nur aufgrund des Gehorsams. Gehorsam ist eine Waffe. Gehorsam wird sich nie nur auf dich auswirken, sondern auch immer auf andere Leute. Und vielleicht gibt es in deinem Leben eine Situation, oder vielleicht ist es schon länger her, du steckst mittendrin und du weißt, eigentlich braucht Gott hier mein Ja, aber aus irgendwelchen Gründen traust du dich nicht. Du hast Angst. Vielleicht hast du aufgegeben, weil du denkst, okay, dieser Gegner ist zu mächtig. Aber ich möchte dich ermutigen, manche Dinge müssen nicht logisch erscheinen. Dein Ja braucht nicht eine Logik, überhaupt nicht. Manchmal ist es gut, sich mit jemandem nochmal abzuklären. Er sollte ich vielleicht irgendwie, also wenn Gott sagt, Kevin, renn auf die Armee dazu, würde ich schon nochmal jemanden suchen, Beispiel Joni oder so, hey, hast du mal eine Minute Zeit, Gott hat mir da was gesagt. Das meine ich nicht. Aber manchmal, glaube ich, wissen wir genau, wenn ich über diese Sachen spreche, über was ich spreche. Und ich glaube, jeder kennt vielleicht so seine eigene Sache, wo er weiß, okay, da brauchst einfach Gehorsam. Und ich möchte uns dazu ermutigen. Gehorsam liegt in unserer Verantwortung. Gott hat alles für uns getan. Sein Ja steht. Da gibt es nichts, was er noch zusätzlich tun könnte. Da gibt es noch nicht nur irgendwie so Erlösung plus, also dass nochmal irgendwas draufgesetzt wird, sondern sein Ja steht. Und die Frage ist eigentlich immer nur, steht auch mein Ja zu seinem Ja? Steht mein Ja in meiner Lebenssituation, die vielleicht gerade auswegslos ist? Ich sehe das Ergebnis nicht. Steht mein Ja zu ihm? Und ich möchte dich dazu ermutigen, einfach auch Gott ganz neu einfach deine Situation anzuvertrauen. Ich glaube, dein Ja wartet. Und vielleicht möchtest du ihm dein Ja geben. Dazu möchte ich uns ermutigen. Und falls du dir Sorgen machst, wenn du gegenüber deines Gehorsams auf Widerstand stößt, dann möchte ich dich ermutigen, mach dir lieber Sorgen, wenn du auf keinen Widerstand stößt. Denn manchmal wird Gott uns zu etwas auffordern. Wir werden keinen Checker haben, wir werden keinen Plan haben. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber das ist nicht der Grund, Nein zu sagen. Dazu möchte ich uns von Herzen ermutigen, diese eine Sache anzugehen mit Gott. Wenn er da ist von Anfang an, muss ich nicht wissen, wie es ausgeht, weil er ein treuer Gott ist, ein treuer Herr. Und so möchte ich noch mit uns und für uns beten. Steht ihr noch auf? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du da bist und in deiner Gegenwart wird so unfassbar vieles möglich. Ich danke dir, dass du uns Geschenke gegeben hast in unserem Glaubensleben und diese Geschenke dürfen wir einsetzen. Und ein großes Geschenk ist dieser Gehorsam dir gegenüber. Wir danken dir, Herr, dass du uns dazu geschaffen hast, deine Kinder zu sein und mit einem ungeteilten Herzen auf das zu reagieren, was du uns sagst. Du siehst, was oft dazwischen steht, dass die Angst, dass die Menschengefälligkeit, das sind die Gedanken, das sind die Sorgen, wie wird das bloß werden, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Du kennst all diese Gedanken, du kennst meine Diskussion mit dir, du kennst unsere Diskussion mit dir und ich danke dir, dass du dich nicht davon abhalten lässt, weiter in unserem Leben mit uns zu gehen. Und ich befehle dir jetzt jeden einzelnen Lebensweg meiner Geschwister, die heute Morgen hier sind, die vielleicht einfach auch verhindert sind, weil sie zu Hause sind. Ich befehle dir die Lebenswege an. Und auch diese konkreten Situationen, die vielleicht einfach die Ja von uns erfordern, wir aber einfach nicht den Mut dazu haben, Ja zu sagen, weil wir die Ergebnisse nicht sehen, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und Herr, ich danke dir, dass du uns ermutigst, wenn dieses Ja etwas ist, was du von uns sozusagen auch haben möchtest. Du zeigst uns auch ganz klar, wenn es eine verrückte Idee ist, die uns schadet. Aber ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dass du uns innerlich aufrichtest dazu, unser Ja zu dir zu geben. Und ich danke dir, dass das Leben in der Nachfolge immer wieder Entscheidungen auch einfach auch bedarf. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen eine Entscheidung treffen können, deine Hand zu ergreifen und dir bedingungslos zu vertrauen und sagen, ja Herr, wenn du von Anfang an da bist und wenn deine Verheißungen wahr sind, dann darf ich dir vertrauen, ohne das Ergebnis zu wissen, aber in dem Bewusstsein, du bist ein treuer Gott und du versprichst und erfüllst, was du verheißt. Und so danke ich dir dafür, dass du uns begegnest, jedem so, wie er es braucht, jedem dort abholst, wo er es benötigt und ihn ermutigst, mit dir weiterzugehen. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.